Lieferketten. Wie wichtig es ist, dass sie reibungslos funktionieren, das haben wir ja alle während der Corona-Pandemie gesehen. Nicht nur gemessen daran aber, finde ich es zumindest erstaunlich, welchen eher geringen Stellenwert das Thema im Bundestagswahlkampf hat. Zumal, wenn man sich die jüngsten Äußerungen des US-Vizepräsidenten auf der Münchner Sicherheitskonferenz vergegenwärtigt und natürlich den Zollkrieg der USA mit dem Rest der Welt. Aber es gibt Länder, die sich davon nicht paralysieren lassen, sondern die die tektonischen Verschiebungen als Chance begreifen. Und eines dieser Länder ist die Türkei. Wie die Mittelmacht an der Grenze von Europa und Asien sich aktuell zum eigenen Vorteil positioniert und welche Rolle auch Staatenbündnisse wie BRICS Plus dabei spielen, das möchte ich jetzt besprechen mit Dr. Melanie Müller, stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten, und Dr. Yaşar Aydın, Wissenschaftler am CETS, dem Zentrum für angewandte Türkei-Forschung der SWP. Hallo Ihnen beiden.
Hallo.
Hallo, Herr Schottner. Ich freue mich auf das Gespräch.
Und mein Name ist, wie gehört, Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Müller, Sie waren ja vor kurzem auf dieser SICO, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie präsent war denn dort das Thema Lieferkette im Programm und vielleicht auch bei den Gesprächen auf dem Flur?
Es war insgesamt ein sehr präsentes Thema. Es gab ganz verschiedene Panels auch, in denen es um die Versorgungssicherheit ging, um die Frage von ökonomischer Kooperation. Eine ganze Reihe von Panels zu einem Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, nämlich Rohstofflieferketten und Kooperation in diesem Bereich. Es zeigt also, dass das Thema mittlerweile auch ein sicherheitspolitisches Thema ist. Eben nicht, wie das vielleicht noch in der Pandemie war, eine Frage von Versorgungssicherheit, sondern wirklich auch von harter Sicherheitspolitik.
Ja, Sie selbst, Sie haben es ja schon angedeutet, haben sich damit intensiv auseinandergesetzt in den vergangenen Jahren und tun es nach wie vor, haben auch ein Buch dazu geschrieben, das gerade erschienen ist. Was glauben Sie, ist der Auslöser für diese gestiegene Bedeutung von Lieferketten?
Ich würde sagen, dass man einerseits schon den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als einen Auslöser bezeichnen kann, wo es ja sehr deutlich geworden ist, wie die hohen Abhängigkeiten im Gasbereich für Europa und Deutschland zu einer großen Herausforderung wurden von einem Staat, auf den man sich dann im Endeffekt nicht mehr verlassen konnte und wo Putin das Thema ja auch genutzt hat, um Europa im Endeffekt zu erpressen. Seitdem haben wir eigentlich in Deutschland und der EU auch eine Diskussion darüber, wer sind eigentlich gute Handelspartner, was sind gute Handelsbeziehungen. Die hohen Abhängigkeiten von China stehen da stark im Fokus, aber eben auch die Sorge, dass in einem Handelskrieg zwischen China und den USA Deutschland und die EU große Nachteile erleiden, weil gerade die EU ja sehr stark in globale Lieferketten eingebunden ist und Handel betreibt mit beiden Ländern, also sowohl mit China als auch den USA. Und jetzt durch die Präsidentschaft von Donald Trump, der sehr viele Eingriffe in die Wirtschaft und in Lieferketten angekündigt hat durch die Zölle, die er ankündigt, stellt sich diese Frage für europäische und deutsche politische Entscheidungsträger nochmal mehr.
Also Geopolitik meets Lieferketten am Ende.
Genau, an dem Status oder in dem Stadium sind wir jetzt leider.
Ja. Kommen wir gleich auch noch näher drauf. Herr Aydın, auch Sie haben sich mit dem Thema Lieferketten beschäftigt, vor eingehender mit Fokus auf die Türkei. Kommen wir gleich noch ausführlicher zu. Erstmal, wie waren die Reaktionen in Ankara der türkischen Regierung auf die jüngsten Äußerungen aus Washington?
Die jüngsten Äußerungen aus Washington haben auch in Ankara Besorgnis ausgelöst. Dazu muss man auch wissen, dass die türkisch-amerikanischen Beziehungen in den letzten Jahren angespannt waren. Erdogan musste zum Beispiel 4 Jahre lang vergebens auf eine Einladung von Joe Biden nach Washington warten. Und viele haben in der Türkei gehofft, dass in einer Amtszeit von Donald Trump die Beziehungen verbessern würden. Insofern hat das eine Enttäuschung hervorgerufen, als Donald Trump angekündigt hatte, die Zölle auf Stahl und Aluminium zu erhöhen auf 25%. Das hat in der Türkei Enttäuschung hervorgerufen. Und in Ankara hat man es auch frustrierend aufgenommen. Die USA wolle Gazastreifen übernehmen und dort eine Riviera errichten, die Bevölkerung umsiedeln. Das hat alles Frustration hervorgerufen. Und Türkei ist auch enttäuscht darüber, dass Donald Trump Putin in Saudi-Arabien, in Riad treffen möchte, um dort über den Ukraine-Krieg zu sprechen, weil Türkei strebt ebenfalls eine Vermittlerrolle an und ist besorgt, da ins Hintertreffen zu geraten.
Besorgt oder gekränkt im Ego?
Beides, beides. Türkei möchte eine Vermittlerrolle spielen und will nicht, dass jetzt Saudi-Arabien vorprescht.
Ja. Und welche Konsequenzen hat Ankara bislang aus dieser Frustration, die Sie eben beschrieben haben, gezogen oder wird sie ziehen? Haben Sie angekündigt, dass Sie sich dann eher in andere Richtungen orientieren?
Eine mögliche Konsequenz ist, dass man stärker auf eine Kooperation mit der Europäischen Union, aber auch mit Deutschland setzt. Es gibt viele Indizien dafür. Die Beziehungen haben sich verbessert und wenn man auch sich die Rhetorik der türkischen Entscheidungsträger sich genauer anschaut, dann könnte man sagen, das wäre eine Konsequenz, die die Türkei daraus ziehen würde.
Ja, dieses Verhältnis gucken wir uns gleich noch ganz genau an, Frau Müller. Andere Länder, gerade aus dem globalen Süden, haben diese Veränderungen schon ein bisschen länger antizipiert. Ich nenne mal ein paar Abkürzungen, die wir vielleicht gleich auch noch erklären werden. BRICS, SOZ bzw. SCO, SCO. Was haben diese Bündnisse den Staaten denn bislang gebracht in Sachen Lieferketten und Eigenständigkeit?
Ja, ich würde es vielleicht mal an einem Beispiel machen von Südafrika, ein Land, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Südafrika ist schon lange Mitglied von BRICS und hat sich jetzt auch sehr stark für die Erweiterung von BRICS zu BRICS Plus eingesetzt. Also BRICS ist ja ein Bündnis gewesen, Brasilien, Russland, Indien, China und eben Südafrika. In BRICS Plus sind jetzt noch einige andere Staaten dazugekommen. Und ich würde aber sagen, das ist nur ein Bündnis und ein Teil von Südafrikas Diversifizierungsstrategie, so muss man es eigentlich nennen, wo man eben versucht, durch politische Verflechtungen auch Beziehungen mit verschiedenen Staaten weltweit aufzubauen. Ja, ein zweites Standbein für Südafrika ist ein Einsatz für die Festigung der afrikanischen Freihandelszone, also mehr wirtschaftliche Kooperation im Rahmen der Afrikanischen Union, wo man im Endeffekt ein bisschen ähnlich wie das EU-Modell versucht, eine gemeinsame Freihandelszone, einen gemeinsamen Markt aufzubauen, gemeinsame afrikanische Lieferketten. Und ich denke, die Erfahrung afrikanischer Staaten wie jetzt eben Südafrika speist sich teilweise noch aus der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, wo man eben gemerkt hat, dass wenn die USA in eine Wirtschaftskrise gerät und die Welt in eine Wirtschaftskrise gerät, man sehr starke ökonomische Nachteile zu befürchten hat, weil wir in einer globalisierten Welt leben, in der Lieferketten sehr komplex sind, Dinge miteinander verflochten sind und man teilweise gar nicht so richtig am Ende abschätzen kann, was hat denn so eine Krise am Ende an ökonomischen Auswirkungen auf das Land? Und das haben viele afrikanische Länder damals gesehen, sind dann selbst in ökonomische Krisen geraten. Die Corona-Pandemie war jetzt quasi das nächste Beispiel, bei dem es viele negative Folgen gab durch etwas, was ein globales Ereignis war. Und die Idee ist quasi zu sagen, okay, wir versuchen Handelsbeziehungen, Wirtschaftsbeziehungen und eben dadurch auch politische Beziehungen zu unterschiedlichen Akteuren aufzubauen. Wir nutzen BRICS Plus als ein Bündnis, um wiederum Handels- und Wirtschaftsbeziehungen über dieses Bündnis voranzutreiben. Wir nutzen die Afrikanische Union und dadurch ist man eben nicht so abhängig von den Großmächten China und den USA. Eben genau diese Herausforderung, die ja als Europa auch bevorsteht.
Ja, ist das auch ein Thema? Ich werfe noch eine Abkürzung rein. Diese Tage treffen sich die Außenminister der G20-Staaten in Südafrika. Ist das da auch ein Thema?
Ja, Südafrika trägt dieses Jahr die G20-Präsidentschaft aus und ein Thema sind auf jeden Fall die globale Ungleichheit und das sind natürlich auch die Folgen der Corona-Pandemie, die viele Länder im globalen Süden immer noch zu bewältigen haben. Südafrika hat aber zum Beispiel auch das Thema kritische Rohstoffe gesetzt für seine G20-Präsidentschaft, wo es eben genau auch darum geht, Rohstofflieferketten und Beziehungen zu festigen in andere Weltregionen, weil bisher hat China eine sehr dominante Stellung in diesen Rohstofflieferketten und man merkt gerade, dass sich hier das neu sortiert und auch afrikanische Staaten auf der Suche sind nach neuen direkten Wirtschafts- und Handelspartnern.
Letzte Frage dazu, diese Lieferketten, die Sie gerade angesprochen haben, reden wir da vor allem über Lieferketten, jetzt sowas wie seltene Erden oder metallische Lieferketten oder geht das generell auch für Agrarmittel und so weiter?
Der Rohstoffsektor steht gerade sehr stark im Fokus, weil wir Rohstoffe für verschiedene Technologien brauchen. Also einerseits haben wir die Herausforderung der Energiewende, dann die Transformation der Mobilität. Also wir kommen weg vom Verbrenner hin zum Elektroauto, wofür man andere Rohstoffe braucht. Die Digitalisierung benötigt Rohstoffe und im Sicherheitssektor haben wir auch die Frage Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie. Also das heißt, wir haben einen Bedarf an verschiedenen Rohstoffen, auch in Europa. Wir bauen hier kaum noch metallische Rohstoffe ab. Wir verarbeiten die auch nicht weiter. Das macht, also nur zum Teil, das macht zu großen Teilen eben China. Afrikanische Staaten oder Staaten in Lateinamerika wiederum bauen die größtenteils ab, aber das meiste geht oder vieles geht über China, bevor es in die EU kommt. Und eine Frage ist, wie kann man jetzt direktere Lieferbeziehungen zwischen Europa und Afrika zum Beispiel umsetzen, um eben diese Abhängigkeit von China nicht zu haben? Und interessanterweise sehen das auch einige afrikanische Staaten so, die eben sagen, wenn sie alles erstmal nach China exportieren und es gibt eine Wirtschaftskrise in China, die Nachfrage sinkt, haben sie ja auch ein Problem. Und da stellt sich schon die Frage nach so einer Win-Win-Situation, wie man das immer so schön nennt, können im Endeffekt sowohl afrikanische Länder, die Rohstoffe haben, als auch die EU, die die braucht, das vielleicht auch nutzen, um quasi sich enger zu verzahnen und eine direkte Lieferkette zu etablieren.
Ja, ich darf vielleicht an dieser Stelle nochmal ergänzen, dass Afrika auch im Fokus der Türkei ist. Türkei ist in Afrika sehr aktiv, sowohl sicherheitspolitisch. Türkei hat in Afrika, in Sudan Militärstützpunkte, ist auch als Rüstungsexporteur sehr aktiv und Türkei ist auch auf der Suche nach neuen Exportabsatzmärkten in Afrika. Insofern ist die Türkei auch in Afrika ein wichtiger Player und auf die Frage, wie könnte man die Zusammenarbeit zwischen Afrika und EU verstärken, glaube ich, dass die Türkei da eine Vermittlerrolle spielen kann als eine Art Sprungbrett für viele europäische Unternehmen.
Aber Türkei ist noch nicht bei BRICS dabei oder BRICS Plus,
Nein,
ne?
Türkei möchte aber auch gerne mitmachen, Teil dieser BRICS-Gruppe werden.
Ist vielleicht einfacher, als in die EU zu kommen.
Es ist einfacher, vielleicht als in die EU zu kommen, aber auch da gibt es Hürden. Indien ist nicht sehr begeistert von der Idee aus unterschiedlichen Gründen, eher aus sicherheitspolitischen Gründen. Aber es ist schon richtig, dass die Türkei sich in den letzten Jahren verstärkt in Richtung BRICS-Staaten orientiert hat. Die Türkei erhofft sich dadurch neue Absatzmärkte, neue Kooperationsmöglichkeiten, Technologietransfer und natürlich auch Kapitalzufluss. Und da steht China besonders im Fokus. Türkei versucht, die Beziehungen zu China aufzubauen. Wenn diese Entwicklungen so weitergehen, wenn die chinesischen Automobilexporte in die Türkei sich so fortsetzen, dann kann man auch sagen, dass da sowas wie eine Wirtschaftsverflechtung im Entstehen ist.
Und ich glaube, das ist besonders spannend, weil die Türkei ja auch ein NATO-Partner ist und im Endeffekt das erste Land wäre, wenn es in die BRICS oder in BRICS Plus aufgenommen werden würde, was im Endeffekt ja auch in westlichen Bündnissen ist. Und BRICS Plus wird ja häufig auch als anti-westliches Bündnis zumindest hier diskutiert.
Aber nicht im Selbstverständnis, oder?
Nicht unbedingt im Selbstverständnis. Also wenn man sich, ich bleib mal bei Südafrika, aber auch Brasilien und Indien, deren Motivation anschaut, dann gibt es natürlich Kritik an der Dominanz westlicher Akteure, zum Beispiel in den Vereinten Nationen und auch eine Kritik daran, dass häufig irgendwie westliche Interessen dominieren in solchen Foren. Aber ein großes Interesse ist halt wirklich auch, über BRICS die wirtschaftliche Kooperation zu stärken. Und wenn man sich anschaut, wie diese Länder ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China gestärkt haben, aber wie sie auch ihre wirtschaftlichen Beziehungen untereinander gestärkt haben, dann zeigt sich, dass da eigentlich der Hauptfokus drauf liegt. Und ich denke, wir haben jetzt bis zur Trump-Präsidentschaft immer diese Diskussion gehabt, haben wir quasi eine bipolare Weltordnung, wo wir China auf der einen Seite haben und die USA auf der anderen Seite. Und für Europa war es, glaube ich, klarer, dass sie eher an der Seite der USA stehen und da auch das Bündnis sehen. Und im Endeffekt hat die USA und hat Trump jetzt ja auch dieses Bündnis schon jetzt fast aufgekündigt, auch mit diesen Zollankündigungen, die ja auch die EU betreffen werden. Und wie wir auch schon rausgearbeitet haben, geht es da nicht nur um sicherheitspolitische und verteidigungspolitische Fragen, sondern es geht wirklich auch um die Frage, wer sind denn jetzt Handelspartner und Wirtschaftspartner für Deutschland und die EU und wie kommt man eben weg von diesem bipolaren hin zu multipolaren Kooperationen. Mhm. Und da zeigt Jaschas Studie auch ganz interessant, dass die Türkei da auch ein Partner sein kann.
Das ist super Stichwort, super Überleitung. Herr Aydin, die deutsch-türkischen, die europäisch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen müssen wir uns an der Stelle vielleicht mal ein bisschen genauer ansehen. Wie ist der aktuelle Status dieser Beziehung? Ist es eher kompliziert oder ist es eine gefestigte Zweier-Dreier-Beziehung?
Beides. Beide Attribute treffen zu. Ja. Es ist kompliziert, weil es zwischen der Türkei und der Europäischen Union sehr viele Differenzen gibt, mhm. Sowohl in Bezug auf die türkische Innenpolitik. Die Europäische Union kritisiert zum Beispiel zu Recht auch den Demokratieabbau in der Türkei, Aushebelung der Rechtsstaatlichkeit, Verletzung von Menschenrechten und Grundrechten.
Weswegen die EU-Beitrittsgespräche seit 20 Jahren nicht vom Fleck kommen.
Genau, ja, deswegen hat man da keinen Fortschritt, man kommt nicht voran. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass diese Beziehungen zwischen Europa und der Türkei trotz dieser Spannungen und so weiter intakt geblieben sind. Mhm. Und es fußt auf ein solides Fundament und das ist die Wirtschaft. Die Wirtschaft entfaltet eine Bindekraft zwischen Türkei und der Europäischen Union, die auch viele Krisen standgehalten hat bisher. Insofern kann man auch sagen, das ist gefestigt. Vielleicht nochmal, wenn ich das greife, was du angesprochen hast vorhin mit der multipolaren Welt. Die Türkei oder türkische Entscheidungsträger sind der Meinung, dass da eine multipolare Welt im Entstehen ist. Sie sehen darin eine Chance, sozusagen, um den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern, um mehrere Optionen zu haben. Türkei hat nie die sicherheitspolitische Anbindung im Westen in Frage gestellt. Das wird auch nicht geschehen. Die Türkei wird fest verankert sicherheitspolitisch im Westen bleiben. Aber auf der anderen Seite möchte die Türkei nicht der US-amerikanischen Hegemonie ausgeliefert sein. Insofern hat sie ein großes Interesse daran, dass Russland ein Global Player bleibt und dass China so eine Art Alternative zum Westen, zu USA bleibt, damit man mehrere Optionen hat.
Ja, aber was macht sie dann jetzt konkret, um diese multipolare Welt sozusagen für sich zu nutzen? Was vor allem hinsichtlich der Lieferketten, also wohin diversifizieren sie? Wo holen sie vielleicht auch Industrien nach Hause? Frau Müller, Reshoring ist das Wort an der Stelle, dass man die von den Küsten wieder zu sich zurückholt. Erklären Sie uns das bitte.
Die türkische Firmen, insbesondere Automobilindustrie, aber auch in anderen Branchen, sind feste Bestandteil von deutschen und europäischen Lieferketten und Wertschöpfungsketten. Daran wird sich nichts ändern, weil die EU ist immer noch der größte Absatzmarkt für die Türkei und in Bezug auf Export ist in China für die Türkei nicht viel zu holen. Türkei bezieht aus China eher günstige Produkte, aber als Absatzmarkt ist es nicht so attraktiv wie die Europäische Union. Und Türkei versucht auch, die Dekarbonisierung vorantreibt, möchte sie auch die Abhängigkeit vom russischen Erdgas mindern. Und da baut sie auch auf Nuklearenergie, aber Türkei versucht auch, die Gasressourcen zu vervielfältigen.
Mhm. Frau Müller, wenn ich eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt, stellen dürfte. Das klingt alles total super in der Theorie und dann kommt jemand wie der neue amerikanische Vizepräsident, hält eine Rede, mit der keiner gerechnet hat und stellt das von den Füßen auf den Kopf, wie sagt man? Genau, also verwirrt alle sozusagen. Wie resilient sind Lieferketten denn, dass die sowas aushalten können am Ende?
Ich glaube, das ist eine wirklich sehr gute Frage, weil im Endeffekt werden Lieferketten ja über Wirtschaftsakteure gefestigt. Das heißt, was ja auch gerade beschrieben wurde, ist, dass sich in erster Linie, also wenn wir von der Türkei reden, können wir von der türkischen Politik reden und von den Entscheidungen der Regierung im Industriesektor beispielsweise. Aber wir können ja auch von den Unternehmen sprechen, die sich offensichtlich eben auch auf einen europäischen Markt einstellen, wenn ich das richtig verstehe. Und ich finde es aber ganz spannend, hier zu sehen, dass es in dem Fall ja auch zusammengeht. Also vielleicht muss man da auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Die EU hat ja in den letzten Jahren sehr einschneidende industriepolitische Entscheidungen getroffen mit dem Green Deal beispielsweise, wirklich die Dekarbonisierung der europäischen Industrie voranzutreiben. Und das verändert den Markt, das verändert die Produktion in Europa, aber eben auch die Nachfrage in Europa. Und europäische Firmen haben Zulieferer aus der gesamten Welt und natürlich auch teilweise in Deutschland und Europa. Und hier zu sehen, dass die quasi das schon längst antizipieren und sich darauf einstellen. Ich finde, eine andere Erkenntnis aus der Studie, was ich sehr spannend fand, auch zu sehen, dass sie sich beispielsweise auf die Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze in Deutschland und der EU auch einstellen und sagen, okay, wir versuchen das mitzumachen, dass wir das bedienen können, dass wir da auch als Partner für Unternehmen nicht rausfallen. Das ist ganz interessant. Insofern, glaube ich, muss man vielleicht manchmal auch einen Realitätscheck machen, was jetzt so eine Rede beispielsweise konkret für die Lieferketten bewirkt. Was aber natürlich Auswirkungen hat, ist, wenn Zölle erlassen werden, die die EU treffen und beispielsweise zu einem Einbruch der Wirtschaft führen könnten, dann verringert das die Nachfrage und dann hat es natürlich auch eine Auswirkung auf die Nachfrage in der Türkei. Also das sind häufig so indirekte Effekte. Und ich denke, das ist was, was sicherlich Ökonomen in den nächsten Jahren sehr stark und Ökonomen beschäftigen wird. Quasi wie beeinflusst das im Endeffekt auch diese Beziehungen? Aber dennoch stellt sich für die politischen Entscheidungsträger ja die Frage, wie sie diese positiven Vernetzungsbewegungen flankieren können, politisch unterstützen können und wie sie auch durch beispielsweise, indem sie Firmen zusammenbringen oder eben auch überlegen, welche Hindernisse gibt es für Wirtschaftsakteure auf dem europäischen Markt, also wie kann man die abbauen? Und da gibt es ja auch einige Vorschläge dazu.
Ja, und zum Schluss an Sie beide noch die Frage, wir haben gerade schon die Rede mehrfach jetzt erwähnt und auch die Zölle, die geplant sind von den USA, den russischen Angriffskrieg, haben wir auch schon erwähnt. Und Corona hatten wir ganz am Anfang. Lieferketten, Frau Müller, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Wie optimistisch sind Sie, dass die Lieferketten sich als dann insgesamt mit den verschiedenen Ansätzen, die wir jetzt gestreift haben, dass sich dann doch als so resilient erweisen, dass sie nicht zum Beispiel von einem querstehenden Tanker im Suezkanal erschüttert werden?
Ja, ich glaube, die Frage ist schon ein bisschen größer, weil es im Endeffekt um die Zukunft der Globalisierung geht.
Ja. Ja,
also wir haben eigentlich seit den 80ern und spätestens natürlich seit den 90er Jahren, seit dem Ende des Kalten Krieges, ein globales wirtschaftspolitisches Mantra, was sehr stark auf den Abbau von Handelsbarrieren setzt, auf wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Weltregionen. Das erklärt ja auch, warum bestimmte Produktionsprozesse sich verlagert haben in andere Länder. Es gibt eine globale Arbeitsteilung. Und jetzt können wir quasi beobachten, dass schon ein bisschen seit Corona, aber ich würde sagen, seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und eben jetzt auch durch die politischen Entwicklungen in China und den USA, also den größten Wirtschaftsnationen, das zurückgedreht wird. Also der Internationale Währungsfonds spricht schon von einem Zurückdrehen der Globalisierung. Und jetzt sehen wir, die USA wollen mehr Zölle. Und die USA waren immer quasi ein Anwalt für den Freihandel. Und die gehen jetzt komplett weg von diesem Modell. Andere Staaten folgen und haben auch Zölle umgesetzt und andere Handelsbeschränkungen. So, ich glaube, die Frage ist tatsächlich, wie sieht die Globalisierung in Zukunft aus? Werden wir die überhaupt noch so haben? Und weil wir ja hier auch deutsche und europäische Entscheidungsträger beraten, unser Wirtschaftsmodell in Deutschland und der EU hat komplett auf diese globalisierte Welt gesetzt. Und die Frage ist eben, und ich denke, die müssen wir uns sehr viel ernsthafter stellen als bisher. Es wird auch die neue Bundesregierung beschäftigen müssen. Geht es noch so? Und wo müssen wir uns vielleicht da auch anpassen? Und das ist eine sehr große Frage, weil die natürlich auch die gesamte Industrie betrifft und sicherlich auch sehr schwierige Entscheidungen mit sich bringen wird.
Man kann aber auch den Suezkanal umgehen, indem man zum Beispiel
durch den Bosporus fährt.
Durch den Irak, nicht Bosporus. Ja. Die Türkei versucht auch, das Land Irak zu einem Transportkorridor zu entwickeln. Das ist jetzt im Gespräch. Und mit diesem Argument hantieren auch türkische Entscheidungsträger und Unternehmer, die sagen, ihr habt dieses Problem nicht, wenn ihr in der Türkei investiert, wenn wir euch beliefern mit Komponenten, mit Produkten, da braucht ihr keine Sorge zu haben, dass es im Suezkanal die Schiffe stecken bleiben. Das ist tatsächlich ein Argument türkischer Entscheidungsträger und da ist auch was dran.
Und ich glaube vielleicht, dass es die Türkei ist ein ganz interessantes Beispiel für eine Reihe von Ländern, die die Chance sehen und die sich eigentlich Deutschland und Europa ja anbieten, kann man fast sagen, als Wirtschaftspartner. Und wo man hier auch jetzt die Chance hat zu sagen, wir gehen auf neue Akteure zu. Das sind vielleicht nicht die großen Handelsnationen wie China und die USA, das sind dann verschiedene. Das sind halt mehr Akteure. Das macht auch die Außenpolitik und die Außenwirtschaftspolitik im Endeffekt etwas komplizierter und bedarf Einsatz von Ressourcen und politischem Kapital. Aber da liegt eben auch für die EU eine Chance.
Sagt Melanie Müller. Mit ihr und Jascha Aydin habe ich gesprochen über die Geopolitik der Lieferketten. Wie können und sollen und werden wir umgehen mit den neuen geopolitischen Herausforderungen? Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Sehr gerne.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und mehr Lesestoff und auch Links zum Thema finden Sie, wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Da auch verlinkt die Studie von Jascha Aydin und das Buch von Melanie Müller. Und Sie können natürlich auch unseren SWP-Newsletter abonnieren und uns folgen auf den Social-Media-Kanälen der SWP. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich danke Maja Däne für die Redaktion. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Thank you.